Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Jens Riva.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Guten Abend.
Es ist ein altbekanntes Ritual am Tag nach Wahlen. Die glücklichen Wahlsieger und die traurigen Verlierer fahren nach Berlin und bekommen dort von ihren Bundesparteien neben einem Blumenstrauß Lob oder Trost. Der Wahlverlierer von Rheinland-Pfalz, der bisherige Ministerpräsident Alexander Schweizer, hat sich dieses Ritual heute Morgen gespart. Er stieg nicht in den Flieger nach Berlin, sondern überließ den frustrierten Parteivorsitzenden Bärbel Baas und Lars Klingbeil im Angesicht von SPD-Übervater Willy Brandt das Erklären der bitteren Wahlschlappe. Und nicht nur dort leidet heute die SPD-Seele, wie Kerstin Palzer berichtet.
Am Abend in Trier geknickte Stimmung in der SPD-Stadtratsfraktion. Hier ist man sich einig, Schuld an der Wahlmisere gestern ist die Bundespartei.
Man hat, glaube ich, gestern eindeutig gesehen, dass die Wählerinnen und Wähler nicht mehr wissen, wofür die Bundes-SPD steht.
Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass die SPD auf Bundesebene auch uns sehr, sehr gut getan hat. Und ich glaube auch, dass gerade ein Lars Klingbeil nicht unbedingt für Erneuerung steht.
Klingbeil und Baas treten im Schatten von Willy Brandt in Berlin vor die Kameras. Der noch Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, ist noch nicht mal gekommen. Doch die Frage, ob Klingbeil und Baas zurücktreten sollten, wird verneint.
Wir haben nicht den Rücktritt angeboten, aber wir haben gesagt, wir wollen eine offene Diskussion.
Die klare Meinung gerade im Präsidium, dass in der Phase, in der dieses Land gerade ist, bei den Herausforderungen, die das Land zu bewältigen hat, wir nicht durch das Austauschen von Köpfen, sondern durch einen klaren programmatischen und strategischen Kurs jetzt die Zukunft bestimmen wollen.
Das Problem der SPD, ihr laufen die Wähler weg. Bei der Wahl gestern vor allem zur CDU, aber auch zur AfD, in kleinerem Umfang auch zur Linken und zu den Freien Wählern. Und immer weniger Arbeiter machen ihr Kreuz bei der SPD. Das schwächt nicht nur die SPD, sondern auch die Regierung, warnt die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele.
Eine schwache SPD bzw. eine SPD, die schwach auftritt, hilft einem Kanzler Merz auch nicht. Die SPD muss weiterhin die Themen, die in ihrem Markenkern sind, in der Koalition stark und auch selbstbewusst vertreten. Und da ist eben die Frage, ob es mit dem bestehenden Personal noch möglich ist oder ob es nicht auch neues Personal braucht.
Ganz anders die Situation heute bei der CDU. Applaus für den Wahlsieger Gordon Schnieder und ein Kanzler, der betont, dass man mit der sieglosen SPD zusammen regiert und das auch weiterhin tun will.
Dieses Wahlergebnis nehmen wir jetzt als Ansporn. Ich möchte, dass wir mit der Koalition, mit der SPD vorankommen. Wir wissen, dass wir etwas tun müssen und wir wollen auch gemeinsam etwas tun. Wir wollen auch mehr tun, als wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben.
Merz weiß auch, es gibt zurzeit keine politisch denkbare Alternative zum Bündnis mit der schwachen SPD. Am Freitag trifft sich die SPD zu einer Krisensitzung in Berlin. Von der Basis will man hören, welche Themen noch Wähler mobilisieren können und welche Themen ausgedient haben. Die Parteichefs sind geschwächt, aber werden die SPD wohl weiterführen, zumindest bis zu den nächsten Wahlen im Herbst.
Ja, wohin steuert die SPD in dieser Krise? Dazu habe ich am Abend mit der Parteivorsitzenden Bärbel Baas gesprochen. Guten Abend, Frau Baas.
Guten Abend.
Nach zwei krachenden Wahlniederlagen stellt sich die Frage nach den Vorsitzenden. Das wurde heute auch diskutiert. Aber sowohl Boris Pistorius als auch Anke Rehlinger haben dankend abgelehnt. Bleiben Sie nur an der Parteispitze, weil niemand anderes es machen möchte?
Nein, wir haben das heute wirklich sehr offensiv angesprochen und auch Anke Rehlinger war dabei gestern Abend in einer Schalte, auch Boris Pistorius. Wir haben das intensiv besprochen, was wir jetzt tun müssen und wir waren uns einhellig der Meinung, dass es keinen Sinn macht, jetzt nur eine lange Debatte über neue Köpfe zu führen, sondern wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was ansteht, die Wirtschaftspolitik und die Sicherung der Beschäftigten.
Sprechen wir gleich drüber. Die Bremer SPD fordert die Trennung von Partei und Regierungsämtern. Sie sind Arbeitsministerin, Lars Klingbeil Finanzminister. Haben Sie wirklich die Zeit, sich ausreichend in so einer Krise um die Partei zu kümmern?
Also wir nehmen uns die Zeit. Wir haben ja nicht umsonst auch gesagt, wir brauchen zur Orientierung auch ein neues Grundsatzprogramm, wo wir jetzt auch sehr intensiv daran arbeiten. Das ist das eine auf der langen Linie. Wir brauchen aber jetzt auch konkret Maßnahmen für die Wirtschaftslage in diesem Land. Dafür haben wir Verantwortung auch in der Regierung übernommen. Und auch das haben wir in der Parteivorstandssitzung angesprochen. Und es war fast einstimmig klar, dass wir sagen, es macht jetzt auch keinen Sinn, vielstimmig zu kommunizieren, sondern die Menschen müssen wissen, wofür die SPD steht und das am besten auch mit einer oder mit zwei Stimmen an der Stelle mit Lars Klingbeil und mir.
Ja, Sie haben mehrfach gesagt, die Menschen wissen nicht mehr, für was die SPD stehe. Frau Baas, für was wollen Sie denn stehen?
Ich will dafür stehen, dass wir zusammen mit Lars Klingbeil jetzt dieses Land voranbringen. Uns hängt ein Image an, dass wir uns nur um Randgruppen kümmern, was ich falsch finde. Wir haben uns für viele Bereiche eingesetzt, wie Tariftreue. Wir arbeiten an einer Steuer- und Einkommensreform für kleinere und mittlere Einkommen. Wir haben viele Dinge im Energiebereich gemacht, um auch die Wirtschaft zu unterstützen und die Beschäftigung zu sichern. Aber dennoch haben Sie recht, es kommt bei den Menschen nicht an. Wir haben ein Image gerade, weil wir vielleicht auch an vielen Stellen nicht klar sind, nicht deutlich sind und auch nicht schnell genug kommunizieren. Und das hängt uns an und da haben wir heute sehr klar gesagt, die Analyse muss aufhören. Wir müssen das jetzt umsetzen, was wir uns schon nach den anderen verlorenen Wahlen fest vorgenommen haben.
Ja, das kommt nicht an. Sie sprechen es gerade an. Die Wahl gestern hat erneut gezeigt, dass Sie die Arbeiter und Arbeiterinnen ja verloren haben. Die AfD scheint da die neue Arbeiterpartei zu werden. Kann das daran liegen, dass Sie eine falsche Vorstellung von Arbeitern und deren Sorgen haben?
Das glaube ich nicht, weil wir sind ja auch in vielen Bereichen auf der kommunalen Ebene aktiv. Und wir haben da auch viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die ihre Wahlen gewonnen haben mit einem klaren Profil. Und ich habe immer gesagt, von denen müssen wir endlich lernen. Von denen, die pragmatisch vor Ort lösungsorientiert Politik machen, ganz nah bei den Menschen. Und deshalb müssen wir dahin. Und wir haben für Freitag uns vereinbart, mit genau diesen Spitzen jetzt zusammenzukommen. Wir haben schon in der Vergangenheit ganz gute Dinge auch vorbereitet auf kommunaler Ebene. Aber die Lage in der Welt wird kritischer. Wir müssen jetzt auch schnell Dinge umsetzen. Allein die Spritpreise machen deutlich, dass die Menschen total angespannt sind, unsicher sind, das Geld knapp wird und wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, damit wir auch ein Signal in das Land geben, dass wir als SPD mit der Union zusammen diese Probleme jetzt lösen und zwar schnell.
Ja, Sie haben heute mehrfach auch betont, das Wichtigste sei eben jetzt, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Das hat die SPD ja schon mal geschafft mit der Agenda 2010. Glauben Sie, dass Sie dazu noch mal imstande sind?
Wir müssen die Kraft haben und in der Tat waren es immer Sozialdemokraten, denen man heute zuschreibt, sie wären nicht reformwillig, dass wir die Reformen gemacht haben. Und ja, wir achten aber darauf, das sage ich auch ganz deutlich, dass es sozial gerecht zugeht. Es kann nicht nur einseitig sein. Deshalb ist es der gemeinsame Wille übrigens auch mit Union zusammen, die Reformen, die wir jetzt angekündigt haben, das ist die Gesundheit und Pflege, das ist die Rentenkommission, die ja zum Juni fertig wird, dass wir dann auch ganz konkret Maßnahmen umsetzen. Das ist fest verabredet und in der Verantwortung stehen wir auch den Menschen gegenüber in diesem Land, dass wir unser Land nach vorne bringen und reformieren.
Das will ich nochmal aufnehmen. Sie haben es heute angekündigt, dass man jetzt zügig die Reformen angehe. Also Sie haben es gerade gesagt, Gesundheit, Pflege, Rente. Bislang hat man ja den Eindruck, die Union möchte da viel radikaler vorgehen und Sie sitzen im Bremserhäuschen. Wollen Sie jetzt nicht mal sich nach vorne stellen?
Also das finde ich interessant, weil wir haben ja auch viele Vorschläge gemacht, zum Beispiel, dass wir eine Erwerbstätigenversicherung brauchen, dass viel mehr einzahlen als bisher. Und wir haben eine Sozialstaatskommission übrigens auch unter meiner Führung auf den Weg gebracht, die wir jetzt umsetzen. Ein Beispiel ist das antraglose Kindergeld. Das ist eine erste Maßnahme, die wir umsetzen, wo es auch für die Menschen einfacher und unbürokratischer wird. Deshalb der SPD vorzuwerfen, sie wäre nicht reformwillig, ist schlicht falsch, weil wir die Reform ja auf den Tisch gelegt haben. Und wir werden auch ganz klar bei den anderen Reformen unsere Vorschläge einbringen.
Aber das kommt ja offenbar, wie wir jetzt gesehen haben, bei den Wählern nicht an.
Ja, das stimmt. Und das macht mich ja auch nicht fröhlich, weil es am Ende ja auch eben daran liegt, wie wir das rüberbringen. Und es ist nicht nur ein Kommunikationsproblem, das will ich hier auch sagen, sondern natürlich liegt es auch daran, dass wir oft nicht klar genug waren, was wir eigentlich wollen. Wir waren vielstimmig, wir wollten uns oft auch mit bestimmten Gruppen nicht anlegen, wir wollten es allen recht machen. Das funktioniert aber nicht, sondern wir müssen uns fokussieren auf das, was wichtig ist für die Menschen, die in diesem Land arbeiten. Und dann werden wir auch wieder ein Profil gewinnen. Und das ist jetzt der klare Kurs, den wir fahren wollen, von vorne weg.
Danke, Bärbel Baas, für dieses Gespräch.
Gerne.
Die SPD unter Druck. Dazu die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Moritz Rödle.
Die Sozialdemokratie steckt in einer tiefen Vertrauenskrise. Fällt Ihnen spontan eine Idee ein, die die SPD in den vergangenen Jahren umgesetzt hat und bei der es nicht darum ging, das Schlimmste zu verhindern? Die Partei hat auf Bundesebene das Gestalten verlernt. Sie traut sich, viel zu selten Ideen zu entwickeln und diese auch durchzusetzen. Die beiden Parteivorsitzenden, Bärbel Baas und Lars Klingbeil, führen nicht, sie reagieren. Klar, dass da niemand mehr weiß, für was die SPD eigentlich steht. Ärmere Menschen haben in Rheinland-Pfalz zu großen Teilen AfD gewählt. Bei jüngeren Menschen ist die AfD stärkste Kraft. Bei der Frage, welche Partei hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft, antworten bei den Menschen unter 35 Jahren rund 21% mit AfD. Die SPD nennen hier nur 9%. Der Verlust an Zutrauen wird zum Problem für die Partei. Dabei wäre es gar nicht so schwer. Wer sich außerhalb der Berliner Blase bewegt, bekommt erzählt, was die Menschen gerade beschäftigt. Hohe Energiepreise an der Tankstelle, beim Heizen, hohe Preise im Supermarkt, hohe Mieten. Die SPD müsste eigentlich die Partei sein, die dafür sorgt, dass das Leben bezahlbar bleibt. Ist sie das gerade? Vielleicht brauchte es diesen Weckruf. Noch gibt es die Sozialdemokratie in Deutschland. Sie kann sich verändern. Tut sie es nicht, wird sie es schwer haben.
Die Meinung von Moritz Rödle. Während die SPD noch nach ihren Konsequenzen aus den letzten Wahlergebnissen sucht, hat sich die Spitze der FDP zu einem radikalen Schritt entschlossen. Parteichef Christian Dürr sowie der gesamte Bundesvorstand kündigten ihren Rücktritt an. Die FDP war sowohl gestern in Rheinland-Pfalz als auch vor zwei Wochen in Baden-Württemberg aus dem Landtag geflogen. Und auch bei der letzten Bundestagswahl im vergangenen Jahr scheiterte sie an der 5%-Hürde. Im Mai soll auf einem Parteitag die Führung neu gewählt werden. Fragen wir nach bei Markus Preis, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios. Noch nicht mal ein Jahr war Dürr Vorsitzender. Jetzt tritt er zwar zurück, will im Mai aber wieder als Parteichef antreten. Kann so ein Neuanfang aussehen?
Ja, vielleicht muss er auch so aussehen in dieser schwierigen Situation, um es mal vorsichtig zu sein, zu sagen, in der die FDP jetzt gerade ist. Die Parteiführung sagt, wir treten zurück. Aber Christian Dürr sagt, er tritt eben auch noch nicht ganz ab. Er gibt auch noch nicht auf, denn er ist erst 10 Monate im Amt und er will es sozusagen noch mal wissen. Aber er will in dieser schwierigen Situation der Partei die Möglichkeit eben auch geben, zu entscheiden, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und es gibt eben auch noch andere Kandidaten. Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel, derzeit die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, stünde bereit für eine Doppelspitze, die es in der FDP ja so noch gar nicht gibt, womöglich mit Christian Dürr. Und es gibt noch einen anderen Kandidaten, dem zumindest Ambitionen auf den FDP-Vorsitz nachgesagt werden. Das ist Henning Höhne, der FDP-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen.
Der Bundeskanzler hat kürzlich über die FDP gesagt, Zitat, sie wird keine Rolle mehr spielen. Ja, wie groß ist die Angst in der Partei, tatsächlich in der Bedeutungslosigkeit zu versinken?
Also in der FDP gab es eine große Empörung über diese Aussage von Friedrich Merz, aber auch eine genauso große Angst, dass sie womöglich stimmt, dass man womöglich wirklich in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Und Der Anlass dafür ist nicht unbedingt die Wahl gestern, sondern sehr stark die vor 2 Wochen in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, das war das Stammland der Liberalen. Da hat man 2-stellige Ergebnisse häufig geholt. Da findet jedes Jahr Anfang Januar das Dreikönigstreffen der FDP statt, immer in Stuttgart. Und dort ist man aus dem Landtag geflogen. Da fragt man sich natürlich, wenn man die Stammwähler dort nicht mehr gewinnt, wo will man denn da noch Wechselwähler suchen? Entsprechend ist die Sorge wirklich groß in der Partei. Auch die Grande Dame sozusagen der FDP, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, früher Justizministerin, hat gesagt, die FDP ist in einer existenziellen Krise. Und das fürchten viele in der Partei.
Danke, Markus Preis nach Berlin.
Gerne.
Die Kurve im Hintergrund zeigt den heutigen Verlauf des deutschen Aktienindexes an der Börse in Frankfurt am Main und den steilen Anstieg in dem Moment, als der amerikanische Präsident verkündete, er verschiebe einen Angriff auf die iranischen Energieanlagen. Von langer Stabilität dürfte dieses Hoch allerdings weit entfernt sein. Die Außenpolitik von Trump ist von Gegensätzen innerhalb kürzester Zeit geprägt. Gestern noch drohte er beim Ablaufen eines Ultimatums heute Nacht mit der Vernichtung iranischer Kraftwerke, falls der Iran die Straße von Hormus nicht bedingungslos öffne. Nun spricht er von guten und produktiven Gesprächen mit Vertretern des Iran. Der allerdings dementiert jegliche Gespräche mit den USA. Über Trump und sein Hin und Her, Gudrun Engel.
Die Politik von Donald Trump. Sie gleicht einer Achterbahnfahrt. Zu Beginn gleich ein steiler Wahlerfolg, dank vieler Versprechen. Ich werde keinen Krieg beginnen, ich beende sie. Ich will als Friedensstifter und Einiger in Erinnerung bleiben. Das war vor über einem Jahr. Mittlerweile sind seine Beliebtheitswerte mehr oder weniger auf Talfahrt. Mehr als die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner lehnen den Krieg mit Iran ab. Selbst die Anhänger des Präsidenten, die ihm sehr treu sind, fragen sich, warum sind wir dort, wie sind wir dort hineingeraten und wie kommen wir wieder raus? Und je länger es dauert, desto mehr wird es das amerikanische Volk zu spüren bekommen, bei Energiekosten, Lebensmitteln und durch steigende Inflation. Starke Nerven sind gefragt bei dem ständigen Auf und Ab. Es ist ein Schlingerkurs. Erst sagt Trump voraus, der Krieg dauere nicht lange. Wir gewinnen den Krieg mit großem Vorsprung. Wir haben ihr ganzes böses Imperium dezimiert. Wir brauchen keinen Waffenstillstand, weil wir die andere Seite auslöschen. Dann scheint Trump die Kontrolle über die wilde Fahrt verloren zu haben, setzt jetzt auf einmal auf Gespräche. Um festzustellen, ob wir eine umfassende Einigung erzielen können, haben wir sehr gute Gespräche angestoßen. Beobachtern wird bei all diesen Kurven ganz schwindelig. Er hält sich für den Meister der Verhandlungen. Er glaubt immer, er könne die Leute an den Verhandlungstisch zwingen und ein vorteilhaftes Abkommen für die USA erzielen. Möglicherweise hat er seine Fähigkeiten hier überschätzt. Und wird vielleicht sogar aus der Bahn geschleudert? Zunächst hatte Trump nämlich einen Regimewechsel im Iran gefordert. Ich rufe alle strahlenden Patrioten, die sich nach Freiheit sehnen, dazu auf, diesen Moment zu nutzen. Seid mutig und entschlossen, vollbringt Heldentaten und erobert euer Land zurück. Seine Äußerungen heute werden das iranische Volk unangenehm durchschütteln. Ein neuer Richtungswechsel. Ich und der Ayatollah werden das klären, wer auch immer der nächste religiöse Führer sein mag. Es gibt da Leute im Iran, die ich für sehr vernünftig und zuverlässig halte. Die politische Linie bei Donald Trump, besonders im Irankrieg, eher ein Looping als zielgerichtet geradeaus. Noch ist unklar, wann diese Achterbahnfahrt endet.
Ja, und das Ergebnis dieser Achterbahnfahrt sehen wir hier. Vor der Straße von Hormus warten einige Schiffe mit Ungeduld auf die Weiterfahrt. Rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft durch die Meerenge, die vom Iran faktisch gesperrt ist. Die Blockade, aber auch iranische Angriffe auf Öl- und Gasanlagen in der Golfregion ließen die Preise weltweit in die Höhe schnellen. Das ist für jeden spätestens an der Tankstelle zu merken. Über die Macht auf dem Meer, nicht nur in der Straße von Hormus, berichtet Ramin Sina.
Es mag für manche in Washington lange zu abstrakt gewesen sein, die Vorstellung, dass der Iran im Falle eines Krieges zentrale Seewege und Handelsrouten blockieren könnte. Jetzt ist genau das Realität. Die ganze Welt blickt auf die Straße von Hormuz. Seit Wochen bestimmt Teheran, welche Schiffe passieren und vor allem welche nicht. Fachleute sagen, das war absehbar. Der Iran hat das immer angedroht im Falle einer Eskalation. Dass Washington davon überrascht war, ist selbst überraschend. Nun ist rund ein Fünftel des globalen Öl- und Gashandels betroffen. Weltweit gilt, ohne Schifffahrt kaum Handel.
Man muss sich dabei wirklich vergegenwärtigen, dass über 90% des weltweiten Warenverkehrs übers Meer läuft. Das heißt also, diese maritimen Nadelöhre sind zentral wichtig. Und zwar nicht nur für Küstenstädte, sondern für die gesamte moderne Wirtschaft.
Seit Beginn der US-Angriffe Ende Februar setzt der Iran gezielt auf Abschreckung, etwa durch Attacken auf Tanker im Persischen Golf. Nur vereinzelt dürfen Schiffe passieren, wie dieser indische Öltanker. Die Botschaft aus Teheran, die Straße von Hormuz sei offen, nur eben nicht für die Feinde. Der Iran versuche den Amerikanern und dem Dollar zu schaden, so Mortazavi. Wer beispielsweise in chinesischen Yuan zahlt, hat höhere Chancen, eine Erlaubnis zu bekommen durch die Straße von Hormuz. Der Iran verkauft weiter Öl und versucht daraus Vorteile zu ziehen. Es wird sogar über eine Durchfahrtsmaut diskutiert. Auf der anderen Seite des Golfes leiden die arabischen Länder. Der Iran sieht sie als Verbündete der USA und nimmt sie zunehmend ins Visier. Die Iraner müssen sich das gut überlegen. Wir werden auch in Zukunft Nachbarn sein. Wenn sie diesen Kurs fortsetzen, zerstören sie alle Brücken zwischen uns. Der Iran geht ins Risiko. Im Moment geben Kommandeure die Richtung vor. Diplomaten werden später versuchen, die Beziehungen noch zu reparieren, falls das dann überhaupt noch möglich ist. Der Krieg wird längst auch auf dem Wasser geführt. Und Hormuz ist nicht der einzige Brennpunkt. Im Roten Meer könnte auch die dem Iran nahestehende Houthi-Miliz aus dem Jemen jederzeit eingreifen und eine weitere zentrale Handelsroute blockieren.
Wir sind bei den Kurznachrichten des Tages und die hat jetzt Jens.
In Italien hat Ministerpräsidentin Meloni bei einer Volksabstimmung eine Niederlage erlitten. Die von ihr geplante Justizreform wurde abgelehnt. Nach dem bisherigen Stand der Auszählung stimmten rund 54% dagegen. Meloni sprach von einer verlorenen Chance zur Modernisierung Italiens. Sie wollte die Verfassung ändern, um der Politik mehr Einfluss auf Personalentscheidungen in der Justiz zu geben. Auf dem New Yorker Flughafen La Guardia ist am Sonntag ein Flugzeug verunglückt. Die beiden Piloten kamen ums Leben, 41 Menschen wurden verletzt. Die Maschine der Air Canada kam aus Montreal und stieß auf der Landebahn mit einem Feuerwehrfahrzeug zusammen. Die Behörden untersuchen nun, ob der Tower das Rollfeld irrtümlich für das Fahrzeug freigegeben hatte. Vor dem Bundesgerichtshof ist heute eine Klage der deutschen Umwelthilfe gegen BMW und Mercedes gescheitert. Der Verein wollte erreichen, dass die beiden Autobauer ab 2030 keine Verbrenner mehr verkaufen dürfen. Die Umweltschützer begründeten ihre Klage mit den hohen CO2-Emissionen im Verkehrssektor. Der BGH entschied, Klimaschutz sei nicht Sache der Zivilgerichte, sondern des Parlaments. Wer heute für ein Medikament die nächstgelegene Apotheke ansteuerte, stand vielerorts vor verschlossenen Türen. Mit einem bundesweiten Protesttag forderte die Branche höhere Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag bereits auf eine höhere Vergütung verständigt, diese aber zunächst zurückgestellt. In der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein ist am Morgen ein junger Buckelwal gestrandet. Mehrere Versuche, das Tier zu befreien, scheiterten bislang.
Seit den frühen Morgenstunden steckt der junge Buckelwal hier vor Niendorf in der Lübecker Bucht auf einer Sandbank fest. Experten vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung aus Büsum, Einsatzkräfte der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd und der Feuerwehr werden informiert. Ihr Plan, den Buckelwal zu drehen. Ihre Hoffnung, mit dem Kopf Richtung Fahrrinne würde er von alleine ins tiefere Wasser zurückschwimmen.
Im Allgemeinen ist der Salzgehalt hier in der Ostsee nicht ausreichend für die Tiere. Deswegen sind halt auch häufig diese Hautprobleme da. Das sind im Allgemeinen einzelne Individuen, die sich wahrscheinlich verirren, verschwimmen, hinter Fischen herschwimmen und dann in der Ostsee landen.
Doch er schwimmt nicht zurück ins tiefere Wasser. Deshalb Plan B, ihn mittels der Küstenwache und der Wellen, die durch die Boote entstehen, quasi ins tiefere Wasser zu schubsen. Eine Stunde versuchen sie es, doch auch der Plan funktioniert nicht. Der zweite Versuch, den Wal frei zu bekommen, ist gescheitert. Die Hoffnung ist jetzt, dass sich der 10 Meter lange Buckelwal heute um 0 Uhr zum Hochwasser selbst befreien kann. Sollte auch das nicht klappen, sieht es schlecht aus für die Rettung, denn der Wal ist mittlerweile sehr geschwächt.
In Hamburg wächst Stück für Stück zusammen, was jahrzehntelang durch eine Autobahn getrennt war. Städteplaner nennen das historisch. Die A7 bekommt mehrere Deckel. Diese Deckel bringen vor allem Ruhe und grüne Parkanlagen. Für die Anwohner ein Fest. Es fühle sich an, als sei man aufs Land gezogen, sagen viele, die früher im Dauerlärm wohnten. Und für dieses positive Lebensgefühl müssen Autofahrer nun negative Gefühle verarbeiten. Am Wochenende standen sie stundenlang in und um Hamburg im Stau, weil der Elbtunnel dicht war. Unter anderem eben wegen der Bauarbeiten an einem weiteren Anti-Lärmdeckel. Tim Dietrichs und Thomas Schindler waren mittendrin in dieser 55-Stunden-Sperrung, wo jede Minute zählte, um fertig zu werden.
Der große Moment, Samstagnachmittag. Dieser tonnenschwere Kran kommt endlich an seine Position, soll da den Deckel des neuen Lärmschutztunnels Hamburg-Altona schließen. Er ist auch der Grund dafür, dass es ein paar Meter südlich im Elbtunnel so ruhig ist wie fast nie. 3,1 Kilometer lang, die wichtigste Nord-Süd-Achse Deutschlands, gesperrt für 55 Stunden. Der Start am Freitagabend. Gleich geht hier nichts mehr. Serkan Küçükusta arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren auf der Autobahn. Komplettsperrung bedeutet für ihn volle Konzentration.
Immer aufmerksam sein. Ja? Sonst Kleinfehler, am Ende kommt ein großer Schaden. Das ist sehr, sehr gefährlich. Autobahn ist sehr gefährlich.
Der letzte Bauzaun gesetzt. Die Autobahn ist dicht. Jetzt warten alle auf sein Kommando. Harald Müller muss gleich das Go geben für den Baustart. Letzte Kontrollfahrt, alles frei.
Moin.
Ja.
Wir haben noch keine offizielle Info, dass die Autobahn gesperrt ist. Ich habe einen Haufen Firmen, die wollen gerne in die Röhre. Ich weiß aber noch nicht, ob das zu ist.
Die Autobahn... Ich gehe davon aus. Ich sage dir jetzt im Auftrag desjenigen, der hier steht, die Autobahn ist nach der Sperrung in beiden Richtungen abgefahren worden und die Arbeitsfreiheit ist hergestellt. Ihr könnt loslegen.
Baustart für mehr als 50 Projekte allein an diesem Wochenende. Hier am Hafen wird die Auffahrt im Akkord abgerissen und frisch asphaltiert. 27 Meter unter der Elbe. Der Schmutz von mehr als 100.000 Autos täglich soll weg. Arbeit rund um die Uhr, im und vorm Tunnel.
Deswegen sind wir auch an solchen Vollsperrungen so aktiv mit allen Mitarbeitern hier vor Ort, um natürlich die Sperrzeiten innerhalb der Woche zu verringern.
Während der Sperrung proben sie auch den Sound für den Ernstfall.
Die Justierung stimmen. Ich würde jetzt allerdings noch mal in die Zentrale wollen.
Im Herzen des Elbtunnels. Von hier überwachen sie jeden Winkel. Die Durchsagen bekommen ein Software-Update.
Man muss immer einen Plan B im Petto. Ne? Es kann jetzt nicht dahin gehen, dass wir nicht fertig werden. Weil gerade die Lautsprecherdurchsagen ist ja das Organ, mit dem wir mit dem Verkehrsteilnehmer Kontakt aufnehmen. Muss immer funktionieren. Ne?
Funktioniert hat es auch draußen beim Kran. Bis der neue Tunnel fertig ist, Ende 2029, wird es aber noch viele Vollsperrungen geben. Die nächste schon in knapp 4 Wochen.
Dieser Fisch müsste wohl bei einem Schönheitswettbewerb kaum Konkurrenten fürchten. Und doch gibt es viele, die ihn alles andere als bewundern. Auch weil der Rotfeuerfisch eben keine Konkurrenz hat. Seine giftigen Stacheln schützen ihn, von anderen gefressen zu werden. Jetzt auch in Gewässern wie dem Mittelmeer, das bislang gar nicht seine Heimat war. Und wo er sich jetzt auf Kosten der einheimischen Fischwelt ausbreitet. Denn die Luft und damit auch die Meere werden immer wärmer und das mag er. Der heute vorgelegte Weltklimabericht sagt, das vergangene Jahr war eines der heißesten Jahre seit Beginn der globalen Temperaturmessungen Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein Rekord, auf den griechische Fischer gerne verzichten könnten. Stefanie Dott.
Sie leben vom Fischfang. Die Fischer von Kilada, einem kleinen Hafenort auf der Peloponnes-Halbinsel in Griechenland. Sie fischen hier normalerweise etwa nach Meerbrassen und Oktopussen. Immer häufiger gehen ihnen aber Arten ins Netz, die hier gar nicht heimisch sind, sogenannte invasive Arten. Wie der aus Asien stammende Rotfeuerfisch. Wegen der steigenden Meerestemperaturen ist er inzwischen durch den Suezkanal in den Mittelmeerraum eingewandert. Er hat giftige Stacheln, kaum natürliche Feinde, verbreitet sich rasant, frisst die dreifache Menge seiner eigenen Größe und bedroht damit den Fortbestand lokaler Arten. Diese Fische stellen ein großes Problem dar, vor allem, weil sie die Eier anderer Fische fressen. Und wir haben auch Angst davor, sie mit den Händen zu berühren. Die Bedrohung durch den Rotfeuerfisch, eine Folge des Energieüberschusses im Klimasystem, so die Weltorganisation für Meteorologie, die heute den Weltklimabericht veröffentlicht. Eine der Autorinnen ist die Ozeanografin von Schuckmann. Haupterkenntnis sei,
dass der Klimawandel sich weiterentwickelt, dass der Klimawandel sich weiter verstärkt. Die Erwärmung der Ozeane und der Meeresspiegelanstieg zeigen sogar Zeichen von Beschleunigung. Wir sehen, dass zum Beispiel das Eis, die Schmelze des Eises auf Rekordwerte liegt.
Die gespeicherte Wärme in den Meeren hat demnach einen neuen Höchststand erreicht. Die Erde nimmt durch den Treibhauseffekt mehr Energie von der Sonne auf, als sie wieder ins All abgibt. 91% dieser Energie werden von den Ozeanen aufgenommen, 5% vom Land, 3% schmelzen das Eis und 1% trägt zur Erwärmung der Atmosphäre bei. Die Folgen bedrohen auch den Menschen. Tropische Zyklone wie hier im März vergangenen Jahres in Mosambik werden heftiger, denn das wärmere Wasser wirkt wie ein Treibstoff für die Stürme. Der heutige Bericht ist eine Warnung. Das Klimachaos beschleunigt sich. Abwarten ist tödlich. Der Weg nach vorn braucht Wissenschaft, Vernunft und Mut zum Handeln. In Griechenland handelt bereits ein Chefkoch. Elias Kiasoli hat dem Rotfeuerfisch den Kampf angesagt. Er verwandelt ihn kurzerhand in eine Delikatesse. Man kann ihn essen, weil das Gift in den Stacheln sitzt, nicht im Fleisch. Ich glaube, dass ich der Natur auf jeden Fall helfe, wenn ich den Rotfeuerfisch auf die Speisekarte setze. Und ich helfe auch mir selbst, weil die Leute ihn lieben und er sehr lecker ist. Wir müssen wirklich Rotfeuerfisch essen, weil er kaum andere Fressfeinde hat. Wir tun also allen etwas Gutes, auch unseren Bäuchen. Der Chefkoch findet inzwischen auch Mitstreiter. Immerhin gibt es so weniger Rotfeuerfische vor der griechischen Küste. Doch solange die Temperatur der Meere steigt, breiten sich die invasiven Arten weiter aus.
Ja, vom Chefkoch zum Chefmeteorologen. Carsten, was hat uns das Wetter zu bieten?
Das Wetter wird sich in den nächsten Tagen gehörig umstellen. Es wird wieder kälter. Aber bevor ich darauf genauer eingehe, ein kurzer Blick nochmal auf diesen Weltklimabericht, der heute veröffentlicht wurde. Eben in dem Beitrag wurde ja auch von Energieungleichgewicht gesprochen. Was ist das eigentlich? Normalerweise, wir haben es uns mal angeschaut, muss man sich das so vorstellen, in einer Erde ohne diesen schnellen, galoppierenden Klimawandel gäbe es ein Strahlungs- oder Energiegleichgewicht. Die Erde bekommt von der Sonne Energie und strahlt als aufgewärmter Himmelskörper genauso viel wieder ins Weltall ab. Was wir hier sehen, ist eine Messung von einem Satelliten. Es gibt nämlich den Satelliten Ceres seit ungefähr 20 Jahren. Und der misst genau dieses Energiegleichgewicht oder Ungleichgewicht. Auf der einen Seite das, was von der Sonne auf der Erde eingestrahlt wird. Und auf der anderen Seite die Infrarotstrahlung, die Wärmeabstrahlung der Erde. In einem normalen Zustand würden diese beiden Linien genau übereinander liegen. Aber wir sehen einen Abstand. Und das genau ist der Energiegehalt, der zur beschleunigten Erwärmung der Atmosphäre und der Erde beiträgt. Zu Beginn dieser Satellitenmessung 2004, da betrug dieser Abstand, oder besser gesagt dieses Energieungleichgewicht, 0,3 Watt pro Quadratmeter. Und innerhalb der letzten 20 Jahre ist dieser Abstand immer größer geworden. Aktuell sind wir bei 1,38 Watt pro Quadratmeter. Ein riesiger Wert, wenn man das auf die gesamte Erdoberfläche umrechnet. Und entsprechend sehen wir eben auch die Beschleunigung des Temperaturanstiegs. Was wir in den nächsten Tagen sehen, jetzt komme ich zu unserem Wetter zurück, ist das genaue Gegenteil. Kein Temperaturanstieg, sondern ein rapider Temperaturrückgang. Und zwar im Verlaufe des Mittwochs, dann erreicht uns eine Kaltfront. Wir sehen hier mal die langjährigen Mittelwerte, was wir aktuell zu erwarten hätten. Morgen wird es also noch einmal wärmer als normal sein. Ab Mittwoch, Donnerstag geht es kälter als normal weiter. Und diese Kaltfront können wir auch schon gleich auf den nächsten Wolkenbildern sehen. Zunächst mal Wolkenfelder einer Warmfront, die morgen im Verlauf des Tages über die norddeutsche Tiefebene hinwegziehen. In der Mitte und im Süden erwarten wir noch einmal recht sonniges Wetter. Je weiter nach Süden, desto sonniger. Und am Nachmittag setzt auch noch leichter Regen an der Nordseeküste, später an der Ostseeküste ein. Die Temperaturen heute Nacht im Südosten 0 bis minus 3 Grad, im Nordwesten 4 bis 7 Grad. Tagsüber noch einmal frühlingshaft 16 bis 19 Grad. Nur im Norden bleibt es kühler mit 9 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten sehen dann nach Aprilwetter aus. Hier am Mittwoch, da sehen wir diese Kaltfront. Sie kommt aus Nordwesten, zieht über uns weg. Und ab Donnerstag meistens nur noch einstellige Höchsttemperaturen bei wechselhaftem Wetter.
Ja, dabei haben wir noch gar keinen April. Ganz herzlichen Dank. Wir müssen neue Klamotten wieder raussuchen. Danke, Carsten Schwanke.
Unbedingt.
Und das waren unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit der Doku-Reihe Feuer und Flamme.
Die zeigt Feuerwehrleute aus Duisburg bei ihren täglichen Einsätzen.
Ja, und morgen Abend können wir uns wiedersehen. Bis dahin.
Tschüss.